Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. In Iran ist es heute kaum zu Protesten gekommen. Mehrere westliche Länder fordern das Land zu einer friedlichen Lösung auf. Wir reden später in der Sendung mit dem Iran-Experten Arnold Hottinger über den Stand in diesem Machtkampf.
Es ist noch nicht vorbei. Und je länger es dauert, desto größer sind die Chancen, dass eben doch eine dauernde politische Wirkung erreicht wird.
Weitere Themen. Die deutschen Linken machen sich an ihrem Parteitag Mut für den Wahlkampf. Der große Tag für die größte Insel der Welt, Grönland, feiert die Unabhängigkeit. Und die Schlagzeile vom Sport, Fabian Cancellara, gewinnt überlegen die Tour de Suisse. Echo der Zeit mit Hans Ineichen und zunächst jetzt Angelique Welchli. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Mehrere westliche Länder haben sich zu der Lage in Iran geäußert. Italien forderte Iran auf, die Krise mit friedlichen Mitteln beizulegen und mit der Opposition nach einer dauerhaften Lösung zu suchen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel verlangte die Neuauszählung der Stimmen der Präsidentenwahl. Und der britische Außenminister Miliband verurteilte erneut die Gewalt gegen Demonstranten. Er wies außerdem die neuen Anschuldigungen gegen den Westen aus Iran zurück. Er sagte, die Demonstranten in Iran würden nicht durch das Ausland aufgestachelt. Der iranische Präsident Ahmadinejad und Parlamentspräsident Larijani hatten zuvor mehrere Länder aufgefordert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Sie drohten ihnen mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Hans-Jörg Walter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbands, hat von den Milchverarbeitern ein Moratorium für Preisverhandlungen gefordert. In der Tagesschau des Schweizer Fernsehens sagte Walter, es dürfe nicht schon nächste Woche über den Milchpreis verhandelt werden. Seit Anfang Jahr ist der Milchpreis von rund 80 Rappen je Kilo bis auf 58 Rappen gesunken. Damit seien die Produktionskosten der Bauern nur noch zu 70% gedeckt, sagte Peter Gfeller, Präsident der Schweizer Milchproduzenten. Die Produzenten fordern einen Milchpreis wie zuvor, 80 Rappen also. Für die großen Milchverarbeiter kommt das nicht in Frage. Die Nummer 1 der Branche, Emmi, hält die Forderung für schlicht illusorisch, wie ein Sprecher sagte. Die Milchpreise seien tief, weil immer noch eine Überproduktion bestehe. Für die Bevölkerung Grönland beginnt heute eine neue Ära. Die Insel am Polarkreis erhält mehr Unabhängigkeit von Dänemark. Der neue Rechtsstatus ermöglicht den Grönländern beispielsweise die Selbstverwaltung ihrer Rohstoffe und Bodenschätze. Unter dem grönländischen Eis werden große Mengen von Öl und Gas vermutet. In der Hauptstadt Nuuk haben am Nachmittag die offiziellen Feierlichkeiten begonnen. Daran nehmen unter anderem der dänische Ministerpräsident Kleist sowie Königin Margrethe teil. Zum Sport. Fabian Cancellara hat die diesjährige Tour de Suisse gewonnen. Der Favorit ließ auf der letzten Etappe, dem knapp 39 Kilometer langen Einzelzeitfahren, nichts mehr anbrennen.
Es war eigentlich das, was ich von mir erwartet habe, dass ich heute eigentlich meine Karte spiele. Und heute ist ganz klar, dass mit den Fans am Straßenrand hier in Bern, das mich zusätzlich getragen hat, wollte ich natürlich zeigen, wer der Meister auf der Straße ist.
Der Tour de Suisse Schlussbericht kommt von Barbara Colpi.
Fabian Cancellara demonstrierte einmal mehr, dass er im Zeitfahren eine Klasse für sich ist. Angefeuert von Tausenden von Fans holte er in seinem roten Schweizer Meistertrikot mit dem weißen Kreuz souverän den Gesamtsieg der diesjährigen Tour de Suisse. Den Grundstein zu diesem Sieg legte er während der Tour mit seiner außerordentlich hohen Leidensbereitschaft, mit der er sich die Berge hochkämpfte. Auch das Selbstvertrauen hatte er zurückgewonnen. Zu Beginn der Tour wusste er nicht genau, wie es um seine Form stand. Er äußerte sich vorsichtig, wollte immer nur von Tag zu Tag schauen. Mit jedem Erfolgserlebnis fühlte er sich jedoch sicherer und gestern war er wieder ganz der Fabian Cancellara der besten Tage, der selbstbewusst ankündigte, dass er heute angreifen will und den Gesamtsieg holen will.
Soweit Barbara Colpi. Das übrige Sportgeschehen fasst Freddy Hunkeler zusammen.
Zweiter Saisonsieg für den 21-jährigen Deutschen Sebastian Vettel und zweiter Doppelsieg für sein Team Red Bull. Der Gewinner des Großen Preises von Großbritannien der Formel 1 in Silverstone dominierte das Rennen mit der Pole Position und der schnellsten Rennrunde souverän. Vor seinem Teamkollegen Mark Webber und Rubens Barrichello auf Brown GP. Vierter wurde Felipe Massa auf Ferrari, fünfter Nico Rosberg auf Williams und nur Platz 6 blieb WM-Leader Jenson Button auf Brown. Nicht mitzuhalten vermochten die BMW-Sauberpiloten. Platz 13 blieb Robert Kubica, 15. wurde Nick Heidfeld. Der Schweizer Sebastian Buemi verzeichnete grosse Materialprobleme und vermochte seinen letzten Startplatz nicht zu verbessern. Als 18. wurde er Letzter. In der WM-Zwischenwertung nach 8 von 17 Rennen führt Button 23 Punkte vor Rubens Barrichello und 25 vor Sebastian Vettel. Berner Dominanz am Schwarzsee. Christian Stucki gewann den diesjährigen Saisonhöhepunkt der Schwinger. Er bezwang seinen Berner Kollegen Matthias Siegenthaler im Schlussgang nach 4 Minuten.
Das Wetter. Am Abend und in der Nacht fällt im Norden verbreitet Regen. Morgen Montag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in der Deutschschweiz ist es zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt bei 1700 bis 2000 Metern. Die Temperatur erreicht mit Biese rund 16 Grad. Im Westen, im Wallis und im Süden ist es deutlich sonniger und meist trocken. Im Wallis steigt die Temperatur auf 20, im Tessin auf 24 Grad. Am Dienstag geht es im Norden mit vielen Wolken und etwas Regen weiter. Die Höchstwerte liegen mit Biese bei 14 bis 18 Grad. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt mit Nordföhn auf rund 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht's hier weiter. Zunächst die Einschätzung von Arnold Hottinger zu den Entwicklungen in Iran. Das Land könnte vor einem sehr langen Machtkampf stehen. Dann die deutsche Linke. Sie wandelt auf den Spuren der Boxlegende Max Schmeling in den Wahlkampf. Aber punkten wird sie deswegen noch lange nicht. Der jüngste Staat der Erde ist gleichzeitig die größte Insel und sie gilt als Schatzinsel. Öl- und Bergwerkfirmen stehen Schlange vor Grönland. Und ein bisschen Spaß muss sein. Oder weshalb sich die beiden Studentinnen Li Li und Gao als ehrenamtliche Lehrerinnen engagieren. Erstaunlich im leistungsorientierten China. In Iran scheint es dem Regime ernst zu sein, mit der Ankündigung vom Freitag die Proteste von Oppositionsanhängern nicht mehr zu tolerieren. Gestern war es noch zu heftigen Zusammenstößen zwischen Oppositionsanhängern und der Staatsmacht gekommen. Und heute sieht es so aus, wie wenn sich weniger Demonstranten auf die Straße gewagt hätten. Allerdings können immer weniger unabhängige Journalisten in Iran arbeiten. Auch ARD-Korrespondent Ulrich Pick, der bis gestern in Teheran war, berichtet heute aus Istanbul.
Bislang ist es am heutigen Sonntag in der iranischen Hauptstadt weitgehend ruhig geblieben. Nach wie vor sind aber die genauen Umstände der gestrigen Ausschreitungen nicht klar. Bei den Protesten von Mousavi-Anhängern sollen nach unterschiedlichen Angaben mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen und weit über 100 verletzt worden sein. Bei einer Massenkundgebung im Westen der Teheraner Innenstadt gingen dabei Sicherheitskräfte massiv mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Hierbei soll auch eine Moschee in Flammen aufgegangen sein. Während das staatliche Fernsehen berichtet, sie sei von, wie es hieß, Randalierern und Terroristen in Brand gesetzt worden, gemeint sind Mousavi-Anhänger, berichten Oppositionskreise, die Freiwilligenkorps der Basij hätten die Gebetsstätte angezündet, weil sich dort Demonstranten versammelt hätten. Die Polizei kündigte an, weiter hart gegen jede illegale Demonstration vorzugehen. Oppositionsführer Mir Hossein Mousavi sagte nach Angaben seiner Anhänger, er werde seinen Kampf fortsetzen und sei bereit, so wörtlich, zum Märtyrer zu werden. Angesichts der immer unübersichtlicheren Lage hat Ex-Präsident Mohammed Khatami vor einer Verhängung des Kriegsrechts über Iran gewarnt. In einer Erklärung, die er auf der Webseite von Präsidentschaftskandidat Mousavi veröffentlichte, äußerte er die Befürchtung, dass die Regierung und das Militär das Land immer weiter in eine entsprechende Atmosphäre führen könnten. Zudem forderte er die Regierenden auf, alle im Rahmen der Wahlproteste Verhafteten wieder freizulassen. Zu den Internierten gehören seit heute auch die Tochter und einige Verwandte von Ex-Präsident Akbar Hashimi Rafsanjani. Seine Tochter Faizi Hashimi war Vizeparlamentssprecherin unter Reformpräsident Khatami und hatte eine Ansprache auf der zweiten Massenkundgebung am vergangenen Dienstag gehalten. Unterdessen ist der Iran-Korrespondent der britischen BBC John Lane aufgefordert worden, binnen 24 Stunden das Land zu verlassen. Der iranische Innenminister wirft London einen Komplott gegen die Präsidentschaftswahlen vor. Derweil hat US-Präsident Barack Obama die iranische Führung zur Mäßigung aufgerufen. Sie solle, so wörtlich, alle gewalttätigen und unberechtigten Handlungen gegen die Menschen im eigenen Land stoppen. Es sei ein Irrtum zu glauben, man könne Ideen aus der Welt schaffen, indem man sie unterdrückt.
Soweit der Bericht von Ulrich Pick. Über die gegenwärtige Situation in Iran und die möglichen weiteren Entwicklungen habe ich mit Arnold Hottinger gesprochen. Der Islamwissenschaftler war lange Jahre Nahost-Korrespondent für die Neue Zürcher Zeitung und auch für Schweizer Radio Deris. Wie viel Wahrheit über die Vorgänge im Iran haben wir eigentlich noch?
Wir haben noch sehr viele Details, aber die Details werden oberflächlicher. Es sind sehr oft Bilder, die irgendwie noch durchkommen. Und gleichzeitig werden sie subjektiver oder eben ungewisser in ihrem objektiven Gehalt. Irgendjemand kann irgendetwas sagen und man kann nicht wirklich kontrollieren, wie weit das stimmt.
Also sehr viel staatliche Propaganda ist da im Spiel. Wer kontrolliert die und vor allem wer hat überhaupt die Kontrolle innerhalb des Regimes?
Nun, es ist Khamenei mit dem Mittel der Sicherheitsleute und der Revolutionsgarde und der Basij, das sind die Milizen, die dieser Revolutionsgarde unterstehen. Total sind das etwa 400.000 Mann, 450.000 Mann.
Es gibt Spitzenpolitiker im Iran, die mit der Protestbewegung zumindest liiert sind und die haben sich bisher zurückgehalten. Jetzt aber hat sich Ex-Präsident Khatami zum Beispiel eingeschaltet. Er hat die Freilassung von Verhafteten verlangt. Auch Großayatollah Montasseri hat sich geäußert. Was haben diese beiden für eine Bedeutung und auch ein dritter, Rafsanjani? Was ist die Bedeutung dieser drei?
Rafsanjani ist zweifellos der wichtigste von allen, die sich identifiziert haben mit der Opposition. Aber die anderen sind Würdenträger, die entweder entmachtet worden sind, wie Khatami, oder nie wirkliche Machtpositionen gehabt haben oder schon lange keine Machtpositionen mehr gehabt haben. Montasseri ist marginalisiert seit vielen Jahren. Er war mal der Nachfolger von Khomeini und Khomeini noch hat ihn abgesetzt.
Schlüsselfigur ist also Rafsanjani. Welche Optionen hat er?
Man weiß nicht so recht, worauf Rafsanjani ausgeht. Aber die Konfrontation mit Khamenei, die wahrscheinlich schon sehr alt ist, hat sich nun so weit zugespitzt, dass es um das politische Überleben von einem oder von dem anderen geht. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Lage sich wieder beruhigt, ohne dass Rafsanjani seine Position verliert. Oder umgekehrt, das könnte es sein, über lange Zeit hinweg, dass, wenn die Lage sich weiter verschlechtert oder weiter prärevolutionär bleibt, dass Rafsanjani dann Khamenei entfernen kann. Es geht hier um die höchsten Machtpositionen. Rafsanjani ist ein alter Präsident, er war 8 Jahre lang Präsident und als er nach dem Tod von Khomeini anfing mit der Präsidentschaft, war das aufgrund einer Abmachung mit Khamenei. Du, Khamenei, wirst Nachfolger von Khomeini, also herrschender Gottesgelehrter, und ich übernehme die Präsidentschaft. So wichtig war Rafsanjani und er ist während seiner Präsidentschaft sehr reich geworden und das ist ein Nachteil für ihn. Ich glaube nicht, dass er in einer Volkswahl gewählt werden könnte, weil zu viele Leute sagen, ja, er ist korrupt.
Reden wir noch über die Protestbewegung, dieses heterogene Gebilde. Was eint eigentlich diese Bewegung?
Dass sie Ahmadinejad nicht mehr wieder wollen und nun wohl auch schon, dass sie Khamenei möglichst nicht wieder haben wollen. Khamenei hat sich nun so mit Ahmadinejad identifiziert, dass die beiden zusammen gehen müssen oder bleiben werden. Die Schwierigkeit liegt darin, dass große Teile der Bevölkerung immer noch an Ahmadinejad und Khamenei glauben. Die Oppositionskräfte, vielleicht, nicht wahr, die offizielle Teilung durch die Wahl ist 61% Ahmadinejad, 31% Opposition, was auch schon bedeutend ist. Aber die Realität ist vielleicht genau umgekehrt. 61% die jetzigen Revolutionäre, Mousavi, nicht wahr, und 31% immer noch die Leute, die an Ahmadinejad glauben. Und die sind eben da, die sind mobilisierbar, nur eine sehr weitgehende Einheit der Bevölkerung kann bewirken, dass auch die Repressionskräfte, auch die Kontrollkräfte, nicht wahr, angesteckt werden und anfangen, sich abzubröckeln.
Ist denn dieser Mousavi, der offiziell unterlegene Präsidentschaftskandidat, ist er geeignet als starker, integrierender Kopf der Protestbewegung?
Im Anfang hat man gesagt, nein, er ist ja nur so ein Künstler, er hat sich 10 Jahre und mehr ganz auf der Seite gehalten und kommt nun zurück. Er ist von dem akzeptiert worden als Kandidat. Und das heißt ja schon, dass er sich mit dem Regime identifiziert, sonst wäre er gar nicht zugelassen worden, man hätte ihn eliminiert. Aber jetzt im Verlauf dieser Demonstrationen zeigt es sich eben doch, dass die Passion des Kampfes und auch der Wille, nun wirklich etwas zu erreichen, so groß ist, dass er mehr und mehr die einzige Identifikationsfigur wird, die man hat.
Arnold Hottinger, Ihr Fazit zum Schluss. Wie schätzen Sie das ein, diese Protestbewegung, ist die jetzt bereits gebrochen oder ist das erst der Anfang?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es sieht so aus, als ob sie bereits abklinge. Jedenfalls ist es den Oppositionellen nicht mehr möglich, die Straßen so zu besetzen, wie das am Anfang war. Ganz einfach, weil die Revolutionswächter und die Basij systematischer vorgehen, die Plätze werden abgeriegelt, nicht wahr, wo sie sich früher getroffen haben, und ihre Kommunikationsmöglichkeiten werden immer weiter unterbunden. Es wird immer schwieriger, sich über die elektronischen Netze zu organisieren. Aber es ist noch nicht vorbei. Und je länger es dauert, desto größer sind die Chancen, dass eben doch eine dauernde politische Wirkung erreicht wird. Aber wiederum, das müsste sehr lange dauern. Es wäre eine Sache von Wochen und Monaten, in denen immer wieder neue Proteste aufbrechen müssten. Eben bis es soweit ist, dass die Sicherheitskräfte selbst anfangen abzubröckeln.
Die Einschätzung von Arnold Hottinger, dem langjährigen Nahost-Korrespondenten, unter anderem von Schweizer Radio Diris. Es war eine Herkulesaufgabe, welche sich der deutschen Partei Die Linke stellte. Die Partei von Oscar Lafontaine glänzte jüngst vor allem mit Flügelkämpfen, Austritten, politisch überforderten Mandatsträgern und mit einem Parteichef, der mit seinem autoritären Führungsstil für viel Unmut sorgte. Aber an ihrem Parteitag in Berlin konnte sie das weitgehend vergessen machen und die zerstrittenen Delegierten auf einen gemeinsamen Kurs für die Bundestagswahl einschwören, findet unser Korrespondent Fritz Dinkelmann über einen seltsam melancholischen Parteitag in der Berliner Max-Schmeling-Halle.
Max Schmeling ist eine Boxlegende, und als sein Verehrer Wladimir Klitschko gestern Abend seinen WM-Gürtel auf Schalke erfolgreich mit krachenden Rechten verteidigte, da versammelte sich die Linke in der Max-Schmeling-Halle mit dem Ziel, im Bundestagswahlkampf zumindest als Halbschwergewicht ernst genommen zu werden.
Wir wollen mehr Freiheit und Demokratie wagen. Wir sind eine demokratische Erneuerungsbewegung. Wir sind die Partei der Freiheit. Und in diesem Sinne wollen wir die Bundestagswahl bestehen.
Dass eine Partei eine Wahl nicht gewinnen, sondern bestehen will, wie Schüler die letzte Prüfung vor dem Rauswurf, das allein schon ist ungewöhnlich. Und dass der Redner, der das verkündet, Oscar Lafontaine heißt, macht das Gehörte noch seltsamer. Aber es galt, die Einheit der Partei zu wahren.
Und deshalb soll es nicht heißen, wenn wir streiten Seite an Seite, sondern in den nächsten Monaten muss es heißen, wenn wir fighten Seite an Seite, dann wird das auch gelingen.
Gemeinsam fighten, die Ossi-Realos zusammen mit den Wessifundis fighten. Das ernüchternde Ergebnis bei der Europawahl ist noch in allen linken Köpfen. Und Sarah Wagenknecht von der kommunistischen Plattform ereifert sich bei diesem Thema immer noch.
Ich denke, nichts ist absurder als die Interpretation, wir hätten wegen angeblich zu radikaler Positionen, zu radikaler Forderungen die Wähler vergrault. Wäre Beliebigkeit und Verwaschenheit ein Erfolgsrezept, dann hätte die SPD ein Glanzergebnis einfahren müssen.
Und es ist ja auch nicht so, dass ein vergleichsweise moderat auftretender Lafontaine keine polemischen Pointen setzte an diesem Parteitag.
Die Banken haben die Welt überfallen und gerufen, Geld her, oder wir vernichten Millionen Arbeitsplätze und verschlechtern die Lebensbedingungen von Milliarden Menschen. Die Regierungen der Welt, ja die Völker dieser Welt, wurden von den Banken erpresst, sie werden immer noch von den Banken erpresst.
Die Linke will bei der Bundestagswahl schwerpunktmäßig mit der Wirtschaftskrise punkten, auch wenn sie davon bis jetzt merkwürdigerweise nicht profitieren konnte. Ein 200 Milliarden schweres Investitionsprogramm soll 1 Million neue Arbeitsplätze schaffen, gegenfinanziert mit einer Vermögens- und Börsenumsatzsteuer. Und die Linke fordert einen Mindestlohn von 10 Euro und eine staatliche Kontrolle der Finanzmärkte. Lafontaine hat der SPD erneut Avancen für ein Bündnis gemacht, was rein rhetorisch ist. So rhetorisch die Kandidatur war von Tatortkommissar Peter Sodan für das Amt des Bundespräsidenten. Doch als der Wortkarke gestern das Wort ergriff, kam das an in der Halle der Boxlegende.
Guten Tag. Ja, wissen Sie, als ich gegen 12.30 Uhr hier diesen Saal betrat, kam eine Dame zu mir mit einem Mikrofon in der Hand und fragte mich, was ich mir denn für den heutigen Tag wünsche. Da habe ich gesagt, Vernunft. Daraufhin hat sie gesagt, Sie meine die Flügelkämpfe. Daraufhin habe ich gesagt, Flügelkämpfe verstehe ich nicht, bin kein Vogel.
Der linke Tatort-Kommissar Peter Sodan, neben Beitrag von Fritz Dinkelmann. Sie haben sich den längsten Tag des Jahres rausgelesen für den bisher wohl wichtigsten Schritt in Ihrer Geschichte, die Grönländerinnen und Grönländer. Seit heute ist die Insel Grönland unabhängig von der ehemaligen Kolonialmacht Dänemark. Grund für ausgiebige Festivitäten mit königlicher Präsenz notabene. Bruno Kaufmann über den schönsten langen Tag für den jüngsten Staat der Welt.
Trotz Unabhängigkeitsstatus. Grönland mit seinen 2 Millionen Quadratkilometern bleibt auch künftig Teil des dänischen Königreiches. Aus diesem Grund ist an diesem Wochenende gleich die ganze Königsfamilie aus Kopenhagen angereist. Dabei freuten sich die Grönländerinnen und Grönländer vor allem darüber, dass der Gatte von Königin Margarete II., Prinz Henrik, eines seiner Gedichte auf Grönländisch vorlas, also jener Inuit-Sprache, die seit heute die offizielle Amtssprache des Landes ist. Auch die politische Führung Dänemarks ist in die Hauptstadt Nuuk gekommen, um ein historisches Ereignis zu feiern. Denn ab sofort ist Grönland nicht nur völkerrechtlich eine eigenständige Nation, sondern auch wirtschaftlich. Die Grönländer verfügen nun allein über die reichlichen Bodenschätze auf der Insel und im Meeresgrund. Diese Reichtümer sind die Grundlage dafür, dass viele Grönländerinnen und Grönländer davon träumen, in spätestens 10 Jahren als unabhängiger Staat der UNO und sogar der EU beitreten zu können. Dazu haben die gut 56.000 Bürgerinnen und Bürger der Insel im letzten halben Jahr die wichtigsten Weichen gestellt. Zunächst sagten sie in einer Volksabstimmung mit einer Dreiviertelmehrheit Ja zum neuen Unabhängigkeitsvertrag. Dann sorgten sie vor wenigen Wochen bei den Parlamentswahlen für eine radikale Erneuerung des politischen Personales. Nach 3 Jahrzehnten sozialdemokratischer Dominanz wird die Insel neu von einer großen Koalition aus Linkssozialisten und Liberalen regiert. Mit Ministerpräsident Kuupik Kleist wird Grönland nicht mehr wie bisher von einem ehemaligen Robbenjäger geführt, sondern einem sprachgewandten Liedermacher, der sich weltweit für die Rechte der indigenen Völker stark gemacht hat. Die große Frage ist, wie das neue Grönland, das bislang von Beiträgen aus der dänischen Staatskasse abhängig war, sich auch wirtschaftlich emanzipieren kann. Große Öl- und Bergwerkfirmen aus den USA, China und Russland warten nur darauf, von der neuen Führung in Nuuk eine Lizenz zur Rohstoffförderung zu erhalten. Diese ist nun gefordert, nicht durch einen schnellen Ausverkauf der grönländischen Reichtümer in eine neue Abhängigkeit von multinationalen Unternehmen zu geraten und dabei die Bedürfnisse der Lokalbevölkerung und den Umweltschutz aus den Augen zu verlieren. Die Autonomie ist erreicht, aber der Weg zu noch mehr Unabhängigkeit wird hart erkämpft werden müssen.
Das Ehrenamt hat in China noch keine lange Tradition. Erst in den letzten Jahrzehnten, nachdem sich China vor allem wirtschaftlich immer mehr öffnete, wurde den Menschen erlaubt, in die eigene Tasche zu wirtschaften und reicher zu werden. Die Gegensätze zwischen Arm und Reich sind seitdem größer geworden. Je offensichtlicher der Reichtum auf der einen und die Armut auf der anderen Seite waren, desto mehr Menschen begannen sich zu engagieren. Doch nach wie vor sind ehrenamtliche Tätigkeiten nicht die Regel und werden hauptsächlich von jungen Leuten geleistet. aus Peking, ARD-Korrespondentin Petra Aldenrath.
The weather is usually very hot.
Englischunterricht in einer Schule für Kinder von Wanderarbeitern. Das Schulgebäude liegt am Stadtrand von Peking in einem abbruchreifen Wohnviertel. Hier gibt es keine schicken Apartmenthäuser und auch Einkaufszentren fehlen. Die Straßen sind ungepflastert und holprig. Das Schulgebäude baufällig. Durch die Fenster pfeift der Wind, der Putz bröckelt ab, es gibt Strom, aber kein fließend Wasser.
Manche Kinder leben in extremer Armut. Du siehst schon an den Kleidern, dass ihr Leben etwas anders ist als das der meisten Kinder in der Stadt,
sagt Lili. Sie ist 24 Jahre alt und studiert Betriebswirtschaft. Vor einem Jahr erzählte ein Freund ihr von der Wanderarbeiterschule. Er berichtete, dass die Schule keine staatliche Unterstützung bekommt und dringend Lehrer gesucht werden. Lili und ihre Freundin Gao beschlossen zu helfen.
Ich habe das Gefühl, dass ich so meiner gesellschaftlichen Pflicht nachkomme. Jeder sollte das tun. Ich studiere noch und habe selber nicht genug, um zu spenden, aber ich kann kostenlos mein Wissen, Liebe und Fürsorge weitergeben.
Liebe und Fürsorge sind genau das, was die Kinder in der Wanderarbeiterschule dringend brauchen. Sie alle stammen aus anderen Provinzen. Gemeinsam mit den Eltern haben sie sich auf den Weg in die Hauptstadt gemacht. Die Eltern schuften als Tagelöhner auf Baustellen, in Putzkolonnen oder als Hausangestellte. Meist sind die Eltern von morgens bis spät in die Nacht weg. Die Kinder sind sich selbst überlassen. Um Freude in das Leben der Kinder zu bringen, verbinden Lili und Gao ihren Unterricht vor allem mit Spaß.
Es ist so schön, wenn wir sehen, wie die Kinder sich auch mal freuen können. Sie sind so glücklich, wenn wir Spiele mit ihnen machen oder Wettbewerbe. Sobald wir den Schulhof betreten, laufen sie los und begrüßen uns. Und wenn wir gehen, fragen sie immer nach, ob wir auch wirklich wiederkommen.
5 Stunden in der Woche verbringen Lili und Gao ehrenamtlich in der Wanderarbeiterschule. Die beiden wollen weitermachen, obwohl ihre Eltern darüber gar nicht so glücklich sind, weil sie Angst haben, dass die Universität zu kurz kommt. China ist ein leistungsorientiertes Land. Es herrscht ein großer Konkurrenzdruck und wegen der Karriere gibt so mancher die ehrenamtliche Arbeit dann doch wieder auf, sagen Lili und Gao.
Vor allem Studenten helfen eigentlich gerne in sozialen Projekten. Aber sie müssen auch viel lernen und haben daher oft wenig Zeit. In anderen Ländern machen viele, wenn sie ihren Uni-Abschluss haben, mit der ehrenamtlichen Arbeit weiter. Das ist gut. Bei uns helfen meist nur junge Leute freiwillig aus.
Mit diesem Beitrag von Petra Aldenrath sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Und wenn Sie wollen, auch online ab 20 Uhr im Internet und als Podcast unter drs.ch. Verantwortlich war heute Isabel Jacobi für die Nachrichten, Thomas Könzi am Mikrofon, Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.